Schönheit und Verstand, der Podcast des Kunstforums der TU Darmstadt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Kunstforums der TU Darmstadt. Mein Name ist Ute Hochhuth, ich bin Mitglied des Teams vom Kunstforum. Im Rahmen unserer aktuellen Ausstellung Millie Bau 5000 Kilometer bis Paris möchten wir auch andere Frauen vorstellen, die mutig in die Welt gereist sind, ihr Leben, ihr Wirken, ihre Aktualität. Unser Titel heute: Frauen, die reisen, verändern die Wissenschaft. Maria Sibylla Merian. Sie wurde am 2. April 1647 in Frankfurt am Main geboren und ist am 13. Januar 1717 in Amsterdam im Alter von 69 Jahren gestorben. Wer war diese Frau, die im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert als Forscherin erfolgreich war? Wie hat sie Kunst und Wissenschaft zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell verbunden? Welche große Aktualität hat ihr Forschungsgebiet in unserer heutigen Zeit? Von Kindesbeinen an wird Maria Sibylla Merian als Malerin ausgebildet, beginnt als Jugendliche zunächst an Seidenraupen zu forschen, weitet dies auf die Metamorphose von Insekten allgemein aus, lebt, arbeitet und forscht als verheiratete Frau in Nürnberg. Sie schließt sich für einige Zeit einer pietistischen Religionsgemeinschaft an, zieht schließlich mit ihren beiden Töchtern nach Amsterdam. Im Jahr 1699 bricht sie mit ihrer jüngeren Tochter nach Suriname auf, wo sie 2 Jahre bleiben wird. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits viele Jahre eine anerkannte Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Insektenforschung und Geschäftsfrau. Seiten dieser Frau, die vielleicht nicht so bekannt sind. Sie beschäftigt sich nicht nur mit der Entwicklung von Insekten, sondern zeigt in ihren Bildern und Büchern auch deren Lebensumfeld auf. Heute nennen wir dies Ökologie und das Thema ist aktueller denn je. Wir treffen auf eine Pionierin auf dem Gebiet der Insektenforschung und der Wissenschaftskommunikation. Dazu begrüße ich bei uns im Kunstforum als Gesprächspartnerinnen Frau Barbara Beuys, Historikerin und Schriftstellerin, und vom Fachbereich Biologie der TU Darmstadt die Doktorandinnen Johanna Berger und Margarita Hartlieb. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Ich bin gern von Köln nach Darmstadt gekommen zu diesem interessanten Thema.
Frau Beuys, der Titel der Biografie, die Sie geschrieben haben, lautet Maria Sibylla Merian, Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau. Wenn ich mit Menschen über Frau Merian spreche, ist die Assoziation in der Regel, dass sie eine Malerin schöner Blumen und Schmetterlinge war. Aber sie war so viel mehr. Was hat Sie zu Ihrem Buch inspiriert und wie würden Sie sie beschreiben?
Ich bin generell als Autorin daran interessiert, dass endlich starke, selbstbewusste Frauen in der Geschichte auch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Und dazu habe ich ja etliche Biografien geschrieben. Und die Merian ist deshalb so interessant, weil sie an einer Wende steht, wo das Mittelalter zu Ende geht. Barock ist auch schon ihre Zeit. Und dann die angeblich neue, aufgeklärte Zeit beginnt mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und es ist, glaube ich, bis heute immer noch unbekannt, dass, wenn die Merian auch nur 50 oder 100 Jahre später gelebt hätte, sie nichts anderes hätte machen können, als Frau und Gebärerin im privaten Leben zu sein. Und dass die Aufklärung zum ersten Mal eine biologische Geschlechterpolarität herausgestellt hat, die die Frau als Frau und Mutter definierte. Und das musste sie ihr Leben lang sein. Während der Mann, der war ja nur ganz kurz Mann während der Zeugung und dann konnte er hinaus ins feindliche Leben gehen. Der Friedrich Schlegel, der zum Kreis von Goethe und Schiller gehört, hat das steinern festgelegt in den Satz: Die Frau gebiert Kinder, der Mann gebiert das Kunstwerk. Und das hört sich vielleicht ganz lustig an, aber es ist katastrophal gewesen. Und im bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 ist ja dann auch der Mann als Haupt der Familie festgesetzt worden. Und diese Gesetze sind erst 1977 wirklich abgeschafft worden. Das heißt, bis dahin konnte der Mann bestimmen, die Frau darf kein Konto haben und sie darf nicht berufstätig sein. Während die Merian eben noch in die Zeit davor gehört und das Mittelalter war eben keineswegs finster, sondern es gab in den Städten ungefähr 200 Berufe, die Frau im Mittelalter erlangen konnte. Die größte Seidenfabrik in Köln im 15. Jahrhundert wurde von einer Frau geleitet. Und die Merian hat korrespondiert mit den berühmtesten Naturforschern ihrer Zeit. Selbstverständlich, das waren Männer. Keiner hat irgendeine Bemerkung über sie gemacht. Und sie ist sofort anerkannt worden. Und das muss man als Hintergrund wissen, dass sie diese Möglichkeit noch hatte. Und sie hat sie aber genutzt. Sie hat selbstbewusst und fasziniert von der Metamorphose der Raupen beschlossen, auch wenn ich Kinder habe, wenn ich verheiratet bin. Sie hatte zwei Kinder. Und das zweite wurde geboren, während sie ihr zweites Raupenbuch vorbereitete. Und das hatte überhaupt keine Probleme. Niemand hat auch am Urkram was gemacht. Und um mal eine Jahreszahl zu nennen, 1679 ist ihr erstes Raupenbuch erschienen. Und das war deshalb spektakulär und eine Pioniertat, weil zum ersten Mal Raupen nicht nur allein als Tiere dargestellt wurden, sondern sie hat aufgrund ihrer Beobachtung festgestellt, jedes Insekt hat eine Wirtspflanze, auf dem sie schläft, ausruht, was wichtig ist für die Nahrung, ob Schmetterlinge, Motten, Insekten, die hat sie ja alle dargestellt. Und als Malerin hatte sie eben die wunderbare Gelegenheit, in ihrem Buch diese Pflanze auch darzustellen. Und es war zum ersten Mal, dass, wie gesagt, die Umwelt der Insekten aufgenommen worden ist. Und ich denke, das würde man heute als ökologisch bezeichnen.
Sie hatten ja schon gesagt oder wir haben festgestellt, die Lebenszeit von Frau Merian lag im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert. Ich denke trotzdem, für uns klingt es heute ungewöhnlich, dass eine Frau in dieser Zeit ein so offensichtlich selbstbestimmtes Leben geführt hat. Welche Faktoren begünstigten diesen Lebensweg?
Ja, bisher ist immer noch das Bild finsteres Mittelalter. Und es hat auch wirklich erst in den letzten 20, 30 Jahren die ersten Recherchen gegeben, wo man dann sagen muss, die Geschichtswissenschaft ist eben geprägt worden von Männern und von dem patriarchalischen Frauenbild, das sie hatten, was jetzt zurückgeht bis in den Neandertaler, als ob die so gelebt hätten wie Frauen im 19. Jahrhundert. Nun zurück in 17. Jahrhundert zu Merian. Damals war es selbstverständlich, dass Frauen berufstätig waren. In den Städten gab es über 200 Berufe, die sie ergreifen konnten im Mittelalter als Geschäftsfrauen. Und die Merian hatte keine Grenzen wirklich zu überwinden, wurde auch von ihrer Familie nicht behindert, als sie dann anfing, nicht nur Raupen zu suchen und zu erforschen, sondern eben die Idee hatte, ich will darüber Bücher schreiben. Und ihr Mann, sie war dann ja verheiratet, hatte zwei Kinder und auch das war kein Grund. Mutter, Hausfrau, natürlich konnte sie auf Berufstätigkeit Beruf sein. Und das erste Raupenbuch ist 1679 erschienen. Und es war eine Pioniertat, weil zum ersten Mal in der Naturwissenschaft die Insekten gleichzeitig mit ihrer Wirtspflanze dargestellt wurden. Nicht nur als einzelne Tiere. Und es gab ihr natürlich ihre Chance, als Malerin diese Pflanzen wunderbar darzustellen. Sie hat auch immer den Text geschrieben, ganz genau. Und es gab dann ein zweites Buch, 1683. Und das ist sofort ein Erfolg geworden und hat sie bekannt gemacht in der naturwissenschaftlichen Szene. Und sie hat Korrespondenzen geführt mit den Männern, die bis dahin in der Mehrheit waren. Und es war überhaupt kein Problem. Jeder hat sich fast darum gerissen, mit ihr zu korrespondieren.
Sie hatte ja einen sehr berühmten Vater in dieser Zeit, der Verleger war in Frankfurt. Frankfurt war eine Seidenstadt, was vielleicht auch nicht so bekannt ist. Ich denke, das hat diese familiären Bezüge, sie hatten auch einen Seidenunternehmer in der weiteren Familie, das hat es sicher unterstützt, dass sie diesen Lebensweg eingeschlagen hat. Aber spätestens als sie nach Amsterdam ging, ist sie ja auf eine sehr weltoffene Gesellschaft gestoßen. Und das hat es sicher auch sie befördert, denke ich.
Ganz sicherlich. Noch ein Wort zu dem Vater, der war eben Matthäus Merian, der den Verlag groß gemacht hat in Frankfurt mit Büchern, wo die neueste Wissenschaft veröffentlicht wurde zu ihren Lebzeiten. Und sie konnte also als Jugendliche Bücher über Tiere und Pflanzen aus dem Regal ziehen und besehen. Sie ist 5 Jahre lang dann mit ihrer Mutter und den zwei Töchtern in eine heute würden wir sagen Sekten, aber es ist leider so ein negatives Begriff, zu den sogenannten Labbadisten gegangen, eine christliche Kommune in den Niederlanden. Dort konnte man so etwas ausleben, eine autarke Gemeinschaft, wo sie aber weiterhin ihre Pflanzen und Forschung und Raupenforschung weiterführen konnte. Und für sie war es, auch das darf man sagen, ein Schritt, sich von ihrem Mann zu trennen mit ihren zwei Kindern. Und nach 5 Jahren, 1690, hat sie dann beschlossen, es muss ein neues Leben geben. Und es war eine tolle Idee, nach Amsterdam zu gehen, in die Weltstadt. 220.000 Einwohner, die drittgrößte in Europa. Völlig frei, alle Religionen waren dort zu Hause. Eine riesige Synagoge ist dort errichtet worden. Das war selbstverständlich. Man sah auch Leute in verschiedensten Kleidungen. Also da hat keiner sich darüber aufgeregt, wenn die Frauen Kopftücher hatten. Und sie hat dort ein Studio errichtet, das Studio Merian. Sie hat ihren Töchter angelernt, auch zu malen. Und sie war inzwischen so bekannt in Europa, dass sie Aufträge bekam im Studio Merian von Wien bis St. Petersburg. Der Zar Peter der Große war ein Fan der Merian. Und da hat sie Bilder gemacht, Aquarelle, die sie verschickt hat. Sie hat auch mit Malutensilien gehandelt und hat gut davon gelebt. Und vor allem, auch dort hat sie wieder sofort Kontakte errichtet. Sie ist einfach zum Bürgermeister gegangen von Amsterdam, weil sie wusste, der hatte eine große Sammlung von Blumen und Pflanzen aus Südamerika. Und das hat sie interessiert. Und der hat sie aufgenommen und sofort hat sie andere kennengelernt. Und da ist die Idee bei ihr entstanden, ich habe die Pflanzen gesehen, aber ich möchte die lebendigen Tiere sehen und auch die Pflanzen. Und sie hat ihr Geld zusammengekratzt und ist auf eigene Kosten im Juni 1699 mit ihrer ältesten Tochter nach Surinam zu einer Forschungsreise aufgebrochen. Das hatte vorher noch niemand gemacht.
Ja, 1699. Sie ist 52 Jahre alt, reist sie dann nach Surinam. Was treibt sie alles an und welche Pläne hat sie? Sie hat sicher große Pläne. Sie wollte ja 6 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bleiben. Eine Malariaerkrankung zwingt sie dann nach 2 Jahren wieder zurückzukehren. Ja, wie hat sie ihre Pläne alle umgesetzt? Oder die sie umsetzen konnte?
Vielleicht nochmal als Hintergrund. Surinam war eine Kolonie der Niederlande, der Niederländischen Republik, die ja auch Indonesien als Kolonie hatte. Also insofern bot sich das an. Und wie gesagt, sie hatte die Ausstellung bei dem Bürgermeister gesehen. Und sie war aber jemand, die praktisch forschen wollte. Und nur die toten Schmetterlinge in Amsterdam zu sehen, das reichte ihr nicht. Und ich denke, sie hat auch sehr gespürt, da ist ja ganz was Neues. Und sie wusste, vorher war niemand, schon gar keine Frau in Surinam. Sie hat ihre ältere Tochter mitgenommen und ist immerhin 2 Jahre da geblieben. Und was diese Reise auszeichnet, ist zum einen ihr Kontakt zu den Einheimischen. Das bringt sie auch sehr gut wieder in dem Buch, das nach der Reise entstanden ist, darauf komme ich noch zurück. Sie hat diese Einheimischen akzeptiert und nicht als Wilde gesehen, wie das immer noch damals war. Und die haben offenbar sich ihr anvertraut und ihr ganz viel erzählt über die Tiere und die Pflanzen und vor allem auch über medizinische Aspekte. Und das hat sie dann auch in ihrem Buch später beschrieben, dass sie sagt, diese Pflanze und jene Pflanze ist medizinisch geeignet. Und sie hat in ihrem Buch auch keine Hemmung gehabt zu sagen, ich bin die Erste, die jetzt diese Pflanze und dieses Tier beschreibt. Das war ihr ganz klar. Und sie muss eine große Bibliothek in Amsterdam gehabt haben. Sie zitiert immer wieder andere Forscher, und um sich aber auch von denen abzusetzen und klarzumachen, ich bin ja die Erste, die das sieht. Und es hat bisher noch kein Buch gegeben über diese Pflanzen und die Tiere in Südamerika. Da ist sie also eine Pionierin oder auch ein Pionier, wie man, damit man das nicht falsch versteht. Und als sie nach 2 Jahren dann zurück musste, sie hat übrigens auch Dinge, auch Schlangen und Krokodile in Säure eingelegt. Die hat sie dann in Amsterdam verkauft. Sie war sehr geschäftstüchtig und hat dann 5 Jahre gebraucht, was aber nicht lang ist, um dieses wunderbare Buch herzustellen über die surinamesischen Insekten. Und das hat sie dann völlig in der Szene der Naturforscher bekannt gemacht. Und sie hat Briefe von allen Seiten bekommen, wie wunderbar das ist. Sie hat die Bilder gemacht, aber nicht selber die Kupferstiche. Die hat sie also an der ganz berühmte Kupferstiche in Amsterdam vergeben. Und als das Buch dann erschien, war sie wirklich eine berühmte Frau. Und wie gesagt, der Zar in Petersburg hat auch ihr Arbeitsbuch dann später erstanden. Und viele Bilder sind auch in Petersburg von ihr. Und sie brauchte nun auch gar nicht mehr darüber nachzudenken, dass in ihren Büchern keinerlei Vergleiche mit Gott und der Schöpfung gezogen wurden. Das war inzwischen selbstverständlich, sodass sie auch keinen Vorspruch mehr brauchte, sozusagen von einem lutheranischen Theologen, wie bei ihrem ersten Haupenbuch, weil das war klar, sie war sozusagen die Fachfrau und sie war ja auch ausgerichtet in Richtung Calvinismus und calvinistische Theologie. Und der Calvin hat ausdrücklich erklärt seinen Anhängerinnen, ihr müsst keine Beziehung herstellen zwischen der Natur und Gott, sondern ihr könnt die Natur als eigenes Feld sozusagen beschreiben. Also wie gesagt, sie war dann mit ihrem Surinam-Buch und der Fahrt nach Surinam absolut eine berühmte Person in ihrer Zeit geworden.
Frau Berger, Frau Hartlieb, Sie sind vor nicht allzu langer Zeit selbst zu Forschungszwecken in Südamerika gewesen. Ich denke, Südamerika ist nach wie vor einer der Hotspots für Entomologie, also für Insektenforschung. Frau Merian war an der Entdeckung und Beschreibung neuer Arten interessiert. Wo liegt heute der Forschungsschwerpunkt? Sind es noch die Neuentdeckungen oder doch eher Artenschutz? Und was bringen Ihnen die Erkenntnisse, die Sie dort sammeln können, für Ihre Forschung hier?
Würde ich mal einfach anfangen. Also ich würde sagen, Frau Merian hat wahrscheinlich schon sehr viel vorgelegt hier in Europa. Da gibt es nicht mehr so viel an neuen Arten und Interaktionen zu erkennen oder zu entdecken. Aber in Südamerika ist da natürlich noch sehr viel unerforscht im Regenwald. Da gibt es noch viel Neues zu entdecken. Und wir haben auch witzigerweise eigentlich was Ähnliches untersucht. Da ging es nämlich um Fraßexperimente, also was eher so generalistische Arten fressen, die eben nicht so stark spezialisiert sind, wie jetzt die Raupen von den Schmetterlingen, die Frau Merian untersucht hat. Und da wollten wir aber trotzdem schauen, auch da gibt es natürlich Präferenzen und Arten, die zum Beispiel eher auf Waldarten spezialisierter sind oder mehr drangehen. Und Arten, die vielleicht dann zum Beispiel durch die Abholzung von sowas wie Gras oder irgendwelchen Arten, die dann quasi nach der Regenwaldzerstörung kommen, mehr profitieren. Und dadurch kann natürlich das ganze Ökosystem verändert werden. Und das wollten wir uns dort genauer anschauen. Das ist natürlich was ganz anderes, wie das, was wir vielleicht hier in Deutschland oder in Darmstadt erforschen.
Regenwaldforschung ist nach wie vor ein großer Punkt, weil man sehr viel an Biodiversität noch gar nicht kennt. Also gerade Insektenarten gibt es erst Schätzungen, wie viele weltweit zu finden sind. Und gerade die Regenwälder sind so ein großer Hotspot, wo noch sehr viele unentdeckte Arten sind. Und jede Forschung in so einem Regenwald trägt natürlich dem Gesamtwissen auf der ganzen Welt bei und natürlich auch im zweiten Schritt den Schutz auch der Arten, die dann dort zu finden sind.
Sie arbeiten beide für Ihre Promotion am Thema Biodiversität. Ich hatte eingangs gesagt, dass sich Maria Sibylla Merian mit ihrer Forschung und der Art der Präsentation ihrer Ergebnisse in Bild und Wort mit Ökologie beschäftigt hat. Das hat man damals halt einfach noch nicht so genannt. Biodiversität ist ein Teilgebiet der Ökologie. Könnten Sie uns eine kurze Definition geben?
Also Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Ökosysteme auf der Welt, wo auch sehr viele verschiedene Arten an Pilzen, Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen leben, die unter sich auch die Arten noch eine eigene genetische Vielfalt auch besitzen. Und es ist auch wichtig, diese Biodiversität zu erhalten, auch für alle Lebewesen, für die Gesundheit von der Erde, von uns. Und die Ökologie, die schaut sich so die Wechselwirkungen von diesen Organismen an. Also wie sie miteinander agieren oder wie sie auch auf Umweltfaktoren irgendwie reagieren zum Beispiel.
Genau, also wenn man Biodiversitätsbegriff genauer anschaut, der ist eben eigentlich ursprünglich gar nicht aus der Biologie so entstanden, sondern auch so in den Geisteswissenschaften wichtig. Also es ist ein Wort, was eigentlich so ein bisschen erfunden wurde. Aus biologischer Diversität wurde es quasi zusammengesetzt und bedeutet eigentlich drei Ebenen, also Vielfalt der Arten, Vielfalt der Lebensräume und genetische Vielfalt. Und ich glaube, dass das dann oft auch so ein bisschen zum Beispiel genetische Vielfalt was ist, was dann so ein bisschen hinten runterfällt, was aber natürlich auch wichtig ist, auch wenn es nicht so ersichtlich ist. Und wir schauen uns natürlich hauptsächlich Vielfalt der Arten an, weil wir zum Beispiel in einem bestimmten Lebensraum nur forschen. Jetzt hier in Darmstadt eher auf Grünflächen und Grünland, in Südamerika eher im Regenwald. Aber am Ende sind natürlich diese verschiedenen Habitate super wichtig.
Ja, Frau Merian hat ja in ihrem Surinam-Buch unter anderem schon in gewisser Hinsicht auf Monokultur hingewiesen. Also damals war es eben die Zuckerrohrpflanze, was ihr aufgefallen ist im Verhältnis zum Regenwald. Was macht das Thema heute für uns Menschen so bedeutsam, also Ökologie und Biodiversität?
Ja, daran sieht man, dass es schon früh angefangen hat, unser Einfluss. Damals waren wir noch ein paar weniger Menschen als jetzt. Und Monokulturen sind natürlich jetzt immer noch ein großes Problem, ob das jetzt Regenwaldabholzung bedeutet und Palmölplantagen oder hier bei uns natürlich auch viel Ackerfeldbau, wo viel Pestizide eingesetzt werden. Für uns ist, also in unserem Projekt, wo es um Biodiversität von Insekten auf Wiesen geht, ist es auch schon eine Art von Monokultur, Thema, weil eben viele Wiesen, die sehr intensiv gemäht werden, die eigentlich für Heuproduktion oder Silageproduktion genutzt werden, natürlich sehr einseitig werden, was Pflanzenvielfalt angeht und dadurch natürlich auch weniger Insekten bedeuten. Und für uns ist zum Beispiel immer so ein Hauptkritikpunkt, dass Wiesen alle auf einmal heutzutage gemäht werden. Also es gibt so ein Datum am 15. Juli, dürfen alle Landwirte rausgehen und mähen und dann wird alles auf einmal abgemäht und dann ist natürlich für die Insekten, die die Maat selber überleben, was auch nicht, also viele nicht tun, weil die auch einfach tödlich sein kann. Die Insekten haben aber dann in dem Moment auch nicht wirklich einen Rückzugsort, weil einfach alles auf einmal weg ist. Und das ist so ein Hauptfaktor, warum wir unsere Forschung betreiben oder auch versuchen, die irgendwie zu kommunizieren. Genau.
Aber generell ist Biodiversität für einen gesunden Lebensraum sehr, sehr wichtig. Also wenn man es jetzt von so einer wirtschaftlichen Seite betrachtet, das würde man dann auch so Ökosystemdienstleistungen nennen, wo die Biodiversität dafür zuständig ist oder halt uns auch, dass ein sauberes Wasser gibt, gute Böden, wo wir dann auch wieder Pflanzen anbauen können oder auch Bestäubungsleistung zum Beispiel. Und das Ganze trägt natürlich unsere Ernährungssicherheit bei und auch unsere Gesundheit.
Sie arbeiten an der TU Darmstadt am Projekt Biodiv-Kultur, der Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Worum geht es in diesem Projekt und was ist Ihr konkretes Forschungsthema?
Also in dem Projekt geht es im Großen und Ganzen, heißt Biodiv-Kultur, also so menschliche Kulturen zusammen mit Biodiversität. Also wenn man das jetzt so betrachtet, zum Beispiel ein gemähter Rasen, eine gemähte Grünfläche, ein gemähter Park, das wäre so die menschliche Kultur. Der Mensch nützt diese Fläche und die Biodiversität ist auf solchen Flächen eigentlich nicht mehr so vorhanden. Und unser Punkt ist dann, wir wollen Maßnahmen entwickeln oder auch Leitfaden geben oder auch uns vor allem aus der Biologie anschauen, was sind da die Auswirkungen auf Insekten. Wie viele Insekten können hier noch leben? Auf welchen Flächen leben mehr Insekten? Also wir wissen, auf Wiesen, die nicht so stark gemäht werden, die sehr extensiv gehalten werden. Da ist der Artenreichtum höher, vor allem bei sehr artenreichen, pflanzenartenreichen Wiesen. Und genau, unser Projekt schaut sich dann aus dem biologischen Fokus das an, aber auch aus einem trans- und interdisziplinären Fokus. Also wir haben an der TU auch noch andere Fachbereiche, die Teil unseres Projektes sind, also wie die Linguistik, die Politikwissenschaft und auch die Philosophie. Aber wir haben auch Praxispartner, die Teil des Projektes sind. Also wie die Wissenschaftsstadt Darmstadt selber ist auch Teil des Projektes oder auch ein Museum hier in Darmstadt, das Bioversum, aber auch der BND Darmstadt und auch noch ein Landschaftspflegeverband in Göttingen ist auch Teil des Projektes. Und so versuchen wir halt Grünflächen in der Stadt oder auch in der Landwirtschaft uns anzuschauen und Maßnahmen für Insekten vorzuschlagen, dass es ihnen besser geht.
Ja, Maria Sibylla Merian hat ja in ihren Veröffentlichungen es immer geschafft, Kunst und Wissenschaft miteinander zu verbinden. Und sie hat auch eine Form gefunden, die beim Fachpublikum gut ankam, aber eben auch bei Menschen, die so allgemein an Naturwissenschaften interessiert waren damals. Wie sieht es denn heute so aus mit der Wissenschaftskommunikation?
Ja, also ich finde, dass gerade Biologie und Kunst immer noch total wichtig verbunden ist. Und das machen, glaube ich, auch viele, die ich kenne, die gerade an Insekten interessiert sind, auch gerne Illustrationen machen. Und ich denke, das ist generell wichtig, auch innerhalb der Wissenschaft, aber eben auch zur Kommunikation, um einfach die Organismen zu verstehen oder auch die Einflüsse, die wir eben auf Biodiversität haben, zu vermitteln und eben auch die Probleme aufzuzeigen. Und in unserem Projekt haben wir da eigentlich sehr viele Ansätze schon gefunden. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Also gerade mit der Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Museum haben wir zum einen eine Ausstellung im Schlosspark vom Museum, die total toll ist, weil da in die wilde, ungemähte Wiese so Wege reingemäht sind und man diese verschiedenen Stationen anschauen kann, die auch alle sehr schön illustriert sind. Und dann haben wir jetzt seit diesem Jahr diese Stadtnaturpunkte, sogenannte Points of Insects.
Sehr aufwendig,
genau. Ja. Große orangene Schilder, 7 Stück und dann viele kleine orangene noch, die eben Habitate von Insekten aufzeigen sollen. Es sollen jetzt auch noch so Bodenkleber entstehen, die dann auf versiegelten Flächen zeigen sollen, wo könnte denn vielleicht sogar noch mehr Points of Insects entstehen. Wer weiß, vielleicht haben wir noch ein paar mehr dann irgendwann. Genau, und die zeigen dann so verschiedene Habitate, zum Beispiel was eher so eine Biodiversitätsfläche ist, die angelegt wurde oder ein Park und was diese Flächen bedeuten. Und auf diesen Schildern vermitteln wir einfach so ein bisschen auf den Einfluss der Maat auf Insekten. Und da wird sogar mein Insektentaschenrechner beworben. Das ist ein Online-Tool, wo man quasi die statistischen Berechnungen, die ich sonst in meiner Wissenschaft mache, mal ein bisschen leichter aufgedröselt für Menschen, die einfach nur an der Grünfläche vorbeigehen, mal einfach einfacher darlegen kann. Jeder kann berechnen, wie viele Insekten sind denn hier auf der Wiese. Ungefähr natürlich nur. Und auch eine Idee eben für Stakeholder, also Menschen, die selber wirklich mähen und einfach mal sehen können, hey, welchen Einfluss hat jetzt dieser Mäher? Also es gibt einfach welche, die zum Beispiel schädlicher sind als andere. Welcher Einfluss ist das, wenn ich jetzt breiter mähe oder häufiger oder weniger? Kann man selber dann daran sehen. Und was wir zum Beispiel jetzt auch gerade rausgebracht haben, ist so eine Art Policy Brief zusammen mit unserem Projektträger, der FEDA, wo wir eben so Ideen zeigen wollen, wie man kommunales Grünflächenmanagement verbessern kann. Ganz kurz und knackig und ganz nett optisch auch aufgedröselt mit auch einem ganz tollen Illustrator, der uns einen Comic gezeichnet hat und das einfach mal prägnant auf 5 wichtige Punkte runterzubrechen.
Ja, gibt es denn auch noch so für den Stadtmenschen, sage ich mal, ein paar Tipps, was man für Insekten so machen könnte?
In unserem Projekt war es uns vor allem mal wichtig, das Bewusstsein der Menschen mal für Insekten, für Grünflächen und generell für Grün und Natur zu fördern und dass die Menschen halt, vor allem wenn sie dann Schilder sehen, nicht vorbeigehen, sondern darauf aufmerksam werden. Also das ist mal der erste Schritt. Und es gibt dann immer so Ideen, was sie machen können. Also man kann auf seinem Balkon anfangen, indem man sich ein paar Blumenkästen aufstellt und ein paar heimische Samen reintut, damit ein paar heimische Wildblumen wachsen. Aber man kann auch im Garten, wenn man einen hat in der Stadt, natürlich einfach eine Fläche mal länger nicht mähen, stehen lassen oder generell seinen ganzen Rasen mal weniger mähen oder gar nicht mehr mähen, also für einen Zeitraum zumindest. Und, oder auch einfach, was man vielleicht auch nicht im ersten Moment denkt, mal eine Wasserstelle aufstellen, dass auch durstige Insekten mal was zum Trinken finden. Aber oft haben auch so Städte, so, wo man eine Blühpatenschaft zum Beispiel übernehmen kann. Oder generell, dass man einfach mal bei der Stadt selber anklopft und sagt so, hey, diese Fläche da, die wäre eigentlich wertvoll. Ihr könnt jetzt doch da auch Wildblumen ansehen, ihr könnt jetzt die weniger mähen, ihr könnt jetzt Bäume pflanzen oder sonstiges. Also vielleicht auch, dass man ein bisschen aktiv auch wird als Stadtbewohnerin.
Ja, was vielleicht in Darmstadt etwas leichter ist. Also ich habe vor, seit einiger Zeit das in Köln zu machen, weil ich wohne bisschen am Rand, aber nicht so viel, in der Neubausiedlung. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr diese Staubsauger, wie nennt man das?
Staubsauger.
Ne? Wenn ich jetzt am Schreibtisch denke, oh, man muss schon wieder das Fenster zu machen, so laut. Und auch diese großen Wiesendinger da, wenn Rasen sind, dass die immer mehr die Wiesen abmachen, was ja im Grunde was idiotisch ist. Ich habe schon mal mit einem gesprochen, aber der hat dann gesagt, wieso, ich bin ja angestellt von der Stadt, das ist mir vor allem hier alles egal. Ne? Aber ich irgendwann will ich das doch mal machen, weil es ist doch gar nicht nötig. man hat es erstens, wenn die Leute überall gebraucht, woanders, und dann wirklich kein Hauch von Gras ist mehr für die Insekten oder sowas da. Und es ist völlig sinnlos. Warum soll man denn nicht eine schöne Wiese da stehen lassen? Ne? Ich habe übrigens seit über anderthalb Jahren eine Bienenpatenschaft. Wo ist ja auch was am Rhein, dann bei Krefeld, ne? Was ja auch was Wichtiges, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Den meisten ist es noch, glaube ich, nicht bewusst, ne? Den meisten. Aber insofern ist es gut, dass die Leute mal, weil die denken, oh, Insekten, oh Gott sei Dank, das soll keine haben, ne? So,
ja.
Ne? Wie wichtig
das ist. Lästigen
Rispen. Ja.
Ja, das stimmt. Also, ich glaube auch, es gibt Städte, wo das schon sehr in den Umweltämtern, Grünflächenämtern gemacht wird, so wie bei uns. Ja. Klar, gibt es immer noch Luft nach oben, aber.
Ja, aber immer den Ansatz, ne?
Ja. Also was wir immer empfehlen, was halt relativ einfach ist, dass man halt einfach sagt, okay, wir lassen einfach 30% zum Beispiel von der Fläche oder von allen Flächen in Ruhe, sodass man eben so ein Mittelding vielleicht zwischen auch Rasen, wo Menschen auch spielen können und sich hinlegen können und irgendwie abhängen können, aber gleichzeitig eben auch Teile für Insekten übrig bleiben. Weil dann muss keiner, also gerade viele wollen natürlich ihren Garten auch irgendwie nutzen. Da verstehe ich auch, wenn man nicht den ganzen Garten wachsen lassen will, aber man kann ja auch einen Kompromiss finden. Das ist so das, was wir immer vorschlagen.
Und es ist auch angelehnt an dieses 30-30 von der Kurve. Dass sie sagen, bis 2030 wollen wir 30% Tierschutzstellen. Und wir haben gesagt, wir möchten da anknüpfen und 30% befugen Flächen generell auf einer Wiese oder auch am besten auch in einer ganzen Stadt dann 30% grün sein sollte.
Ja, danke für die Tipps. Dann können wir ja bald alle, wie Maria Sibylla Merian, Ausschau halten und Insekten beobachten. Ich denke, wir hätten Stoff für mehrere Folgen zu diesen Themen gebeten. Aber dieser Podcast soll ja Appetit auf mehr machen. Ja, liebe Zuhörende, vielleicht haben Sie ja Lust bekommen am Forschen über Maria Sibylla Merian oder zum Thema Biodiversität. Dann empfehle ich Ihnen mal, bei uns auf der Homepage des Kunstforums vorbeizuschauen. Dort finden Sie Informationen zum Buch Maria Sibylla Merian, Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau von Barbara Beuys und auch den Link auf die Seite von BioDiff Kultur, wo es schriftliche Informationen, aber auch spezielle Podcasts zu den Themen des Projektes gibt. Bleibt mir noch für heute, mich bei Ihnen, Frau Beuys, Frau Berger und Frau Hartlieb, sehr herzlich zu bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Folge von Frauen, die reisen. Ein herzliches Dankeschön hinaus an alle, die uns zuhören, und auf bald im Kunstforum.